Logos unheilbar gesprächig mit unserem zweiten Quickie am Start im neuen Jahr. Wir wollen in unser 30-Minuten-Programm einsteigen, haben uns wieder eine Dokumentation ausgesucht, um darüber zu reden. Und ich möchte direkt in Media Res gehen. Fühlt euch dennoch begrüßt und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Melvin hatte mir vor einigen Tagen eine Dokumentation empfohlen. Sie heißt The Red Pill. Und um was geht sie, Melvin?
Ja, hi. The Red Pill geht darum, dass eine Feministin, die sich als solche also bezeichnet hat, eine Männerrechtsbewegung untersuchen wollte, über die sehr viele Ressentiments in den USA stattfanden, und sie wollte sozusagen bestätigt sehen, dass es sich tatsächlich um frauenverachtende, Rape Culture befürwortende Männer handelt, und ist dadurch in ein sogenanntes Rabbit Hole gelangt. Also hat einen für sie vorher nicht vorhersehbaren Weg der Recherche eingeschlagen und ist eines Besseren belehrt worden, wenn nicht gar von ihrer ja doch sehr hardlinerisch wirkenden feministischen Einstellung geheilt worden im Laufe des Films, da sie sich offenbar das erste Mal in ihrem Leben mit der Situation, in der sich Männer befinden, auseinandergesetzt hat. Reicht das oder soll ich noch tiefer eintunken?
Ich würde sagen, das reicht erstmal für den Anfang. Wir hatten das ganze Männlichkeitsthema auf individueller, psychologischer oder tiefenpsychologischer Ebene schon einmal. Ja, das ganze Männlichkeitsthema auf individueller, tiefenpsychologischer Ebene haben wir ja bereits in einem eigenen Podcast besprochen, und du hast den freundlicherweise auch erneut hochgeladen. Er war vorher nur bei Soundcloud zu hören, dann eine Zeit lang, glaube ich, auch gar nicht mehr, und jetzt auf Spotify. Wer da nochmal in die Tiefe einsteigen möchte, der kann das gerne tun und ist dazu herzlich eingeladen. So, die Dokumentation dreht sich ja ist es auch ein Thema, was bedeutet Männlichkeit, aber im Vordergrund stehen die gesellschaftlichen Situationen, in denen die Geschlechtsidentität des Mannes vom Nachteil für das Individuum sein kann. Und es werden mehrere dieser Situationen angeführt. Und ich muss ehrlich sagen, dass das stößt auch im ersten Sinne auf so einen kleinen Widerstand in einem. Da merkt man, dass dieses Narrativ, der Mann könne nicht benachteiligt sein, auch schon recht tief in einem festsitzt. Mhm. Und mich hatte die Doku an dem Punkt, an dem es um das Männlichkeitsbild oder das Bild des Mannes geht als Erfolgsobjekt. Magst du das einmal kurz erklären? Was bedeutet es, ein Erfolgsobjekt zu sein?
Ja, sehr gerne. Übrigens, Marco, ich hätte diese Doku sehr gerne mit dir gemeinsam geschaut auf der Couch. Also mir liefen Tränen runter, das möchte ich einfach mal in den Raum geben. Und das mit jemandem zu teilen, der in derselben Situation, also der auch Mann ist, sich befindet, das finde ich persönlich noch wertvoller als alleine. Ja, was war nochmal die Frage,
Was bedeutet es, als Mann ein Erfolgsobjekt zu haben? Zu sein.
Ja, es gibt einfach diese Grundannahme, dass der Mann ohne Leistung nichts wert ist. Ja, also dass die Frau sozusagen durch ihre natürliche Veranlagung, Kinder zu bekommen, damit schon ein Alleinstellungsmerkmal, aber auch einen Wert innehat, dem der Mann versucht beizukommen, indem er Leistung erbringt, ob jetzt beruflich oder im persönlichen Sinne durch Fitnessmaßnahmen, ja, durch entsprechendes Verhalten, durch Dominanzgehabe, also ständig in diesem Drang sich befindet, Macht auszubilden, zu erreichen, im Ja, so ein bisschen auch im Sinne einer Hackordnung. Also ich bin lauter als der andere und damit der stärkere Affe und werde letztlich ja danach auch bemessen und bin ansonsten als Wesen entbehrlich. Ja, das sieht man natürlich daran, dass Männer zu Soldaten gemacht werden und Frauen und Kinder zuerst gerettet werden. Und erst recht entbehrlich, wenn ich zu nichts tauge und nichts leiste. Also wir kennen ja
Ja.
diese ganzen, ja, wir kennen ja diese ganzen Slogans vom erfolgreichen, starken Bürohengst oder so, ne? Wolf of Wall Street oder was. Am besten sehr viel Geld in der Tasche, dickes Auto, Sugar Daddy und so weiter. Und da irgendwie, da findet dann unser sehr seltsam verquertes Männerbild und auch die Erwartungshaltung oftmals statt, ne?
Ja, das Ganze speist sich natürlich irgendwo zu einer historischen Zeitspanne aus einem recht pragmatischen Verhältnis wahrscheinlich, ne? Die Frau hat biologisch das Kind bekommen, hat sich biologisch auch um das Kind gekümmert, mit Stillzeit etc. Und der Mann hat draußen das Feld gepflügt, weil er im Grunde genommen von der Veranlagung eine höhere Körperkraft in der Regel aufwenden kann. So, daraus speist sich dann das Bild der Frau, die den Hausvorstand innehat, und des Mannes, der den Broterwerb bringt. So, das Ganze verquält sich dann irgendwann, als wir von der Notwendigkeit dieser klassischen Rollenverteilung weg sind, die entkoppelt wird mit dem Ausgang der industriellen Revolution, in denen den Menschen von den Feldern geholt werden und durch technische Evolution, Revolution der Mensch theoretisch befreit werden könnte. Allerdings ist ja heute ein Erfolg, wird halt ganz stark mit der Marktwirtschaft und was es heißt, im Kapitalismus eine Stellung zu haben, und das definiert sich nun mal über das Kapital, und das wird mit Erfolg gleichgesetzt. So, der erfolgreiche Mann hat mit Sicherheit auch ein äußeres Erscheinungsbild, aber er ist jetzt nicht unbedingt der große Wikingerkrieger oder der, weiß ich nicht, große Landeigentümer, sondern ja, wie du sagst, er ist der Wolf of Wall Street. Er ist in diesem neuen Paradigma des Kapitalisten oder des Kapitalismus ist er dann der erfolgreiche Typ, der ja viele Leute unter sich hat, viel Macht innerhalb von Konzernen auf sich vereint. Hast du diesen Erfolgsdruck, sage ich mal, der irgendwo an einen herangetragen wird, spürst du das in deinem Leben? Als Mann, ganz individuell für dich.
Ja, total. Also seit jeher eigentlich, ne? Ich bin ja auch als Kind bereits im Kindergarten mindestens, aber vor allen Dingen in der Schule auf Leistung dressiert worden, vor allen Dingen in solchen Fächern wie Sport, wo zum Beispiel ja die Situation des Gewähltwerdens immer widergespiegelt hat, so ja, wie ist mein Rang quasi in dieser Rangordnung und auch dann durch zum Beispiel durch Kleidung und so weiter, über die ich mich dann definiert habe, entsprechend der Marke und der Qualität. Da war dann schon so das Dressiertsein auf Statussymbolik und darüber hinaus dann eben der Drang, früh auch schon an Geld zu kommen, um mit diesem Geld etwas zu erwerben, das ich präsentieren kann. Da war ich als Teenager und auch als junger Erwachsener sehr, sehr scharf drauf, mein Auto zum Beispiel mit einer Bassrutsche auszukleiden und damit laut zu sein, aber auch ja, irgendwie mich weiterzuentwickeln, ak zu akademisieren, zu schauen, dass ich irgendwie potent bleibe, finanziell potent bleibe, dass ich einladen kann, wenn gegessen wird mit anderen Frauen, dass ich unabhängig werde. Und das war vor allen Dingen als Student eine sehr schmerzhafte Herausforderung, weil Vollzeitstudium und Geld scheffeln, bestenfalls mit dem Plus nachher im Konto aus dem Monat gehen, das ist fast unmöglich. Ja, und das hat sich dann bei mir auch durch meine Religiosität, also durch das Buddhistische, irgendwann zerstreut. Aber ich merke schon, dass ich jetzt im direkten Vergleich mit den meisten meiner männlichen Freunde meines Alters schlechter abschneide und das was mit mir macht. Ja. Ja, also die haben Karriere gemacht teilweise.
Ja, also ich habe diesen Druck oder ne, ich sehe ihn auch noch sehr häufig, wenn es darum geht, wenn man in der Single-Börse etc. angemeldet ist, dann ist ja sehr oft wirklich die Erwartungshaltung von potenziellen Partnern, dass das Gegenüber erfolgreich ist. Das wird natürlich auch an Frauen herangetragen, aber ich glaube doch, unterschwellig ist das beim Mann noch in gewisser Weise stärker. Da, und da reden wir natürlich von dieser alten Rollenverteilung noch. Mm. Und ich merke das auch ganz, ganz klar. Ne? Ich war auch nicht der Erfolgreichste im Sport oder sonst was. Und ich war nie der auserkorene Anführer einer Clique. Ich war nie der erste auserkorene Mann bei Frauen oder sonstiges, weil diese offensichtlichen Erfolgsattribute, sei es jetzt in körperlicher Hinsicht, ne, breite Schultern, breite Brust, viele Muskeln etc., ne, oder auch ein selbstbewusster Gang und so, das macht auch was mit dem Selbstbewusstsein. Wenn man vielleicht eh nicht dazu neigt, das zu haben und dann von Grund auf ne, etwas Erfolgreiches ausstrahlt, und dann noch drüber nachdenkt, dass man das eh nicht erreichen wird oder sehr schwer erreichen wird, dann macht es einen psychisch durchaus schon herunter und belastet einen.
Ja, absolut. Ja, und ja. Das ist ja das, was in dem Film auch aufgegriffen wird. Also sozusagen dieser Druck, den Männer aushalten müssen in einer kapitalistischen Gesellschaft, in einer Wertegesellschaft, in der es darum geht, größer, schneller, besser, scharfe Häusle baue und so weiter, die sich zum Teil auch kriegerisch beteiligt und gleichzeitig auch getragen werden möchte durch männliche Arbeitskräfte, die sehr gefährliche Berufe ausüben, über was halt wenig gesprochen oder nachgedacht wird, wie viele Berufsunfälle dahin führen, dass Männer ihr Leben lassen, weil sie beispielsweise Wolkenkratzer, große Gebäude von außen reinigen müssen oder dergleichen oder letztlich auch im Schlachtfeld sterben und durch diesen Stress, ja, den Stress auch im Büro, angenommen, da ist jetzt ein CEO oder so, der hat mindestens 80-Stunden-Wochen, ihr Leben verkürzen. Ja, und dann gibt es auch Hinweise darauf, dass die meisten Frauen entsprechend von Umfragen gar kein großes Interesse daran haben, jetzt in solche Situationen zu geraten, das heißt Karriere zu machen und ihr Leben komplett für die Karriere an den Nagel zu hängen, sondern lieber Familie gründen, Mütter werden und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Ja, der Film wartet ganz mit ganz vielen Statistiken, so viele Statistiken sind es nicht, es sind sehr viele Zahlen, die dann in einem Abschnitt abgerattert werden. Du hast die Sterblichkeitsrate in Berufen aufgeführt, dann wird auch die Selbstmordrate aufgeführt, die sehr viel mehr Männer betrifft, die Inhaftierungsrate, wo sehr viel mehr Männer im Gefängnis sitzen. Ne, dann kann man sagen, ja, der Mann ist auch aggressiver etc. pp. Ja, der Mann kriegt aber für dieselbe Tat um 60% längere Strafe für dieselbe Tat als eine Frau. Und all das führt dazu, und das hatten wir auch in dem Männlichkeitspodcast, dass da ein verqueres Selbstbild und eine verquere Erziehung und Bildung halt zu einem Frustrations- und Aggressionspotenzial führt. So, das wären erklärende Faktoren. Der Film geht dann aber auch auf ein Thema ein, zu dem ich aus meiner persönlichen Erfahrung nichts sagen kann, aber die mich doch emotional betroffen hat, weil ich es auch in meinem Umfeld, und du kennst auch Beispiele, wo wir selbst gesehen haben, dass es zu Situationen kommt, in denen ein Vater oder eine Mutter sich trennen und in diesem Zustand der Trennung ja der Vater erstmal rechtlich dürftig dasteht. Hm. Also es gab da ein Beispiel, hat der Film aufgefahren, und wir beschränken uns auf die USA, weil die Dokumentation die dortige gesellschaftliche Umgebung erfasst, dass Mütter das Kind zur Adoption freigegeben haben und der Vater es 3 Stunden vor der Adoption erfahren hat und dann nichts mehr machen konnte. Sich teilweise Väter umgebracht haben, weil sie keinen Kontakt mehr zu dem Kind haben konnten. Und das waren alles sehr ergreifende Beispiele.
Ja. Ja, das kennen wir aus unserem Bekanntenkreis, das kennen wir aus den Medien auch teilweise, aber auch da finde ich so, dass das immer noch so schockiert und einen Aufschrei erzeugt, zeigt, dass wir nicht genügend darüber sprechen und nachdenken. Es gibt aber auch einen kritischen Sprecher in dem Film, das ist ein Soziologe, dessen Name jetzt gerade entfallen ist, der gesagt hat, also in dem Film während eines Interviews auf die Frage so, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Männer- und Frauengleichberechtigung vor den Gerichtshöfen, der gesagt hat, dass bereits in der Beziehung, in der Ehe muss das ausgeglichen stattfinden. Wenn der Vater fast nie da ist und faktisch kein richtiger Vater für die Kinder ist und die Frau, die brennt dann irgendwann durch, dann wäre das sozusagen die logische Konsequenz. Was natürlich jetzt auch diese Annahme und dieses Bild einer ja doch eher weggewandten Männerwelt unterstreicht und ich auch schwierig finde, aber ich will damit nur sagen, der Film, der illustriert halt auch die andere Seite und auch die Unterstützer der kritischen Perspektiven
auf den Mann. Ein Argument einer Feministin, also da ist mir die Kinnlade runtergeklappt. Sie sagte, das Recht des Mannes im ganzen Themenbereich Kind beschränkt sich darauf, beim Sexualakt zu verhüten. Da hätte der Mann die Entscheidungsfreiheit, sodass Kinder auch zu einem eine Gewollt entstehen und dass daraus sich, dass die Beziehung dann irgendwie bricht und es dann trotzdem zu Differenzen kommen kann. Im ganzen Erziehungs Themenbereich, so, das wird da völlig ausgelassen, so, für mich leuchtet es ein, dass während der Schwangerschaft die Frau die Entscheidung über ihren Körper hat, das ist für mich ist das Argument stark, dass da ein Mann an sich jetzt die Entscheidung einer Frau nicht ausstechen kann, aber dann nach der Geburt sollte es doch der Zustand sein, dass beide Elternpaare eine Gleichberechtigung erfahren. Und das war teilweise wirklich so schockierend. Da wurden Kinder ausgespielt. Auch einer der Männerrechtsaktivisten hat da von seinem persönlichen Schicksal erzählt. Das ist herzergreifend und sehr, sehr unverständlich, was da geschieht. Ne, dann ging es auch um Gewalt innerhalb von Beziehungen. Das ist in den gesamten USA war ein Männerhaus, in dem Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden, aufgenommen wurden. Mhm. Alle anderen Beratungsstellen nehmen erst keine Männer auf, so, obwohl es natürlich staatlich finanziert ist. So, wie kann das sein? Das ist, man redet immer von ja, Benachteiligung und so weiter, aber das ist eine ganz klare strukturelle, institutionelle Benachteiligung, so die es eigentlich sollte man meinen, recht leicht abzuschaffen gilt, also leichter als Ideen und Vorurteile in Menschen abzubauen, es geht sowas eigentlich recht einfach. Ja. Dazu habe ich mal so ein Experiment gesehen, das in Deutschland stattgefunden hat, da hat ein Paar in der Fußgängerzone Gewalt simuliert, so dass erst der Mann der Frau gegenüber aufdringlich wurde, also sie haben sich nicht geschlagen, aber so geschubst und sehr aggressiv im Verhalten aufgetreten ist, da kam sehr viel Zivilcourage, es wurde geholfen und so weiter. Und dann genau umgekehrt, die Frau hat sich sehr aggressiv und ne, schubsend dem Mann gegenüber verhalten. Da kamen andere Leute dazu und haben mit auf den Mann draufgehauen.
Ja, klar.
So, und haben gelacht. So.
Ja,
okay, Gewalt gegenüber Frauen ist was sehr verachtenswertes, klar, aber nicht nur gegenüber Frauen, Gewalt gegenüber Leuten oder auch Natur, Gewalt allgemein, die ausgeübt wird, um andere zu unterdrücken und zu erniedrigen, ist
ja, genau.
sollte verurteilt werden.
Gegenüber also, Lebewesen. Ja, sehe ich genauso. Das ist ja das Wichtige an dem Film. Was aber auch total essentiell ist, und das möchte ich auch nochmal sagen, dass wir jetzt als Männer nicht in diese Opferrolle wechseln und sagen, alles klar, wir haben da diesen fundamental auftretenden Feminismus, diesen radikalen Feminismus, der uns basht, der uns auch verhindern möchte, der uns provoziert und verstummen lässt, sondern dass wir, das sagt auch ein Protagonist von der Voice for Man oder MRM-Szene in dem Film, dass wir einen Raum gestalten, in dem beide Geschlechter sich austauschen können über ihre individuellen Herausforderungen im Leben. Weil Frauen haben einfach andere Herausforderungen als wir Männer. Also ich finde es total wichtig, Frauen Gehör zu schenken, wenn es um diese strukturellen Unterschiede geht, ja, dass einfach die meisten Konzerne und die ganzen Führungsetagen mit Männern besetzt werden, auch politische Ämter etc. Im Vergleich und auf der anderen Seite, was es für den Mann aber bedeutet, eher zu sterben, in der Schule schwierigere Situationen als Mädchen zu haben, vor Gerichten schwerer bestraft zu werden für dieselben Delikte, die Frauen begehen. Also auch diese Form der Ungerechtigkeit erleben und erleiden und was das mit denen macht, damit wir uns da einmal begegnen können in einem Rahmen, der kein Schlachtfeld darstellt, in dem man sich nur zerfetzt, weil da führt das ja irgendwie alles hin. Sobald fanatisch irgendwie etwas definiert wird als das Böse und als das Gute, in dem Fall das Maskuline ist irgendwie mit dem Bösen gleichzusetzen, das Feminine mit dem Guten, dann sind wir in einem religiösen, dogmatisch aufgeladenen ja, Fanatismus-Sektor und der zerstört.
Ja, das ist das Thema auch eines unserer Podcasts, dass es um Gruppenidentitäten ging, um Melvin, bist du deutsch, heißt ja, glaube ich, im Titel.
Jo.
Sobald es darum geht, eine Gruppenidentität anzunehmen, um andere Identitäten, Gruppenidentitäten, die ja an sich ein Konstrukt sind, ne, größtenteils, und sich nicht so ganz viel dahinter verbirgt, sobald es dazu da ist, sich über andere Gruppen zu erheben, ist es eine falsche Dynamik. So, eine Gruppenidentität soll freiheitliche Bewegung für die eigene Gruppe anstreben, das ist alles schön und gut. Und wenn wir diese Aufteilung ne, Mann-Frau einmal aufmachen möchten, dass es da noch sehr viele andere Spektren gibt, zu denen sich Lebewesen zugehörig fühlen, das ist klar. Also das müsste man natürlich auch mit in die Diskussion aufnehmen. Können wir aber jetzt in diesem Quickie nicht machen, weil es auch nicht Teil der Dokumentation war. Dann müssen wir einfach uns im Klaren sein, dass wir Freiheit von etwas haben möchten, Freiheit von Unterdrückung und Freiheit zu etwas, Freiheit etwas auszuleben. Das heißt aber nur, meine Freiheit geht nur so weit, wie deine Freiheit reicht. Meine Freiheit darf nicht deine Freiheit beengen. So, und ich glaube, dass ganz oft wurde das in den Beiträgen, die in der Dokumentation gezeigt wurden, wurde das nicht verstanden. Das ist, heißt, in beiden Richtungen, wenn die eine Stimme sich erhebt, dass die andere in eine Defensivhaltung sich gedrängt fühlt und aggressiv reagiert. Wie viele aggressive Menschen ich da gesehen habe, war echt erschreckend.
So, ja, das wird, ich finde das unheimlich clever, was eine Rednerin macht, die über Männerrechte als solche spricht und boykottiert wird, oder soll irgendjemand sprechen von den Protagonisten? Ich glaube, der Warren Farrell, also einer der bekanntesten Männerrechtler auf der Bühne, und es wird halt von feministischen Aktionisten massiv boykottiert, die bringen da Trommeln und andere Störgeräusche in den Hörsaal, die lösen nachher sogar irgendwie den Feueralarm aus oder was. Und schreien halt die ganze Zeit in den Raum rein, wenn gesprochen werden möchte. Und dann fragt sie diese Stellvertreter dieser feministischen Aktion so, ist es wirklich so unerträglich für sie, eine andere Meinung zu hören? Oder warum ist es so schmerzhaft, eine andere Meinung zu hören? Und das fand ich mächtig. Das ist genau die entscheidende Frage. Was bedeutet das? Ja, wenn doch deren Überzeugung definitiv für sie valide zu sein scheint, ja, dann kann doch auch daran gerüttelt werden, oder nicht? Dann kann man doch auch ein bisschen Flexibilität zeigen und eine Membran entwickeln und sagen, gut, natürlich, im Endeffekt macht es mir ja nichts, weil die Wahrheit bleibt ja bestehen. Es sei denn, diese Wahrheit steht auf sehr, sehr dünnen Beinen.
Ja, und ich würde mal sagen, jeder, der sich ernsthaft um eine Gleichberechtigung einsetzt, wird ja nicht, also er baut an der einen Baustelle und er will ja nicht die andere Baustelle einreißen. Also wenn ich dafür kämpfen würde, dass Väter gleichberechtigt vor Familiengerichten behandelt werden, möchte ich ja nicht gleichzeitig, dass weniger Frauen in Führungsetagen aufsteigen können. So, das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun.
Genau.
Also und das ist von manchen in dieser Dokumentation nicht begriffen worden. Und ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal auf die für mich, ich glaube auch für dich, wir haben über diese Szene gesprochen, absolut ja, plättendste Szene zu sprechen kommen. Es gab ja, und die Frau hat mich echt stark beeindruckt, die auch relativ gegen Ende das erste Mal innerhalb der Dokumentation auftritt. Und sie berichtet dann von Boko Haram, das ist die fundamental islamistische Gruppierung, die in Afrika, ich glaube auch Teilen Südostasiens wirkt. Es ging jetzt um Nigeria, war das Beispiel.
Genau.
Ne? Ich glaube, das ist auch noch den meisten Hörern ein Klang im Ohr, wenn ich über die 200 entführten Mädchen spreche, was einen riesen Aufschrei nach sich gezogen hat. Berechtigt, weil es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit darstellt, entführt zu werden, in die zwangsverheiratet zu werden oder in die Sexsklaverei oder sonstiges verkauft zu werden, mag man sich nicht vorstellen. Ein sehr, sehr, sehr starkes mediales Echo, was bis in Politik und Stars und sonst was, da gab es Bring Our Girls Back,
genau.
Kampagnen, der Hashtag.
Es ging um einen Schrei durch die Welt. Ne?
Genau. Berechtigt. So. Dann hat die Frau aber gefragt, wissen Sie denn, was mit Jungs passiert? Und ja, wusste ich auch nicht. Ja, Boko Haram kommt in Dörfer, Frauen werden dann gestohlen und versklavt und Jungs werden bei lebendigem Leib verbrannt. Jungs werden umgebracht, Männer werden umgebracht. Und dann, und das macht die Doku in dem Moment sehr, sehr stark, werden die ganzen Schlagzeilen aus CNN, BBC, Schlag mich tot, die ganzen Medienportale werden dann aufgeführt und da werden die Schlagzeilen dann eingeblendet. Und dann heißt es von 1208 Menschen wurden im Jahr so und so umgebracht. So und so viele Menschen umgebracht, darunter eine alte Frau. So und so viele Menschen. Ich finde es an sich nichts Verkehrtes zu sagen, also es ist ja keine Falschbehauptung, dass es Menschen sind. Es sind Menschen, ob Mann oder Frau, es sind Menschen. So, aber das eine bringt einen so großen Aufschrei mit sich und das andere wird es von der Wortwahl ganz anders verwendet. Und zweitens bringt es, ist es neutraler, Menschen ist neutraler. Wenn ich im Geschichtsbuch gelesen habe, im Zweiten Weltkrieg sind 60 Millionen Menschen gestorben, dann ist das eine riesige Zahl und es ist Menschen. Ja, was ist Menschen so? Ne? Es ist halt anonym.
Genau.
Und ja, es wird auch in den feministischen Bewegungen zu Recht auf Wörter, Branding eingegangen, so, und was die Macht der Sprache ist, ja, da muss man sich aber auch fragen, was das macht. Und warum ist das eine? Und dann wird unwillkürlich, kommt in einem das Gefühl auf, dass erstens diese Menschen weniger zählen. Und zweitens, wenn es damit zusammenhängt, dass es größtenteils Jungs sind, kommt einem das mulmige Gefühl auf, ob es jetzt bei Leuten so ist oder nicht, dass Jungs Leben in Nigeria weniger wert sind.
Ja. Und dass eben weltweit nicht so darauf reagiert wird, das zeigt ja auch, dass das generell der Fall zu sein scheint. Ja, das ist viel dramatischer, wenn Mädchen entführt werden, als dass Jungs verbrannt werden. Das erweckt zumindest den Anschein. Ja. Und es gibt auch noch eine andere sehr verstörende Szene in dem Film. Da geht es um Beschneidung. Die allermeisten sind sensibilisiert für die Genitalverstümmelung von Mädchen in Afrika. Da hat vor allen Dingen Rüdiger Neberg umfangreich aufgeklärt, Kampagnen abgehalten. Da gab es große Spendenaktionen, Proteste etc. Wüstenblume, genau. Ganz berühmt. Das allerdings bei dem immer noch völlig antiquierten Ritual der Beschneidung von kleinen Jungs, ja, ebenfalls sich dramatische Szenen abspielen, dass dort zum Teil auch der ganze oder fast der komplette Schaft des Gliedes amputiert wird, dass sie bei vollem Bewusstsein, ja, schwerst verletzt werden, das ist eine so blutige Sache, da spricht ja überhaupt keiner drüber. Also ich krieg's zumindest nicht mit. Ich wusste nicht, dass das so furchtbar ist, dass diese Szene, die mir da gezeigt wurde, mich völlig verstört zurückgelassen hat. Ja. Und auch da wieder, es kann nicht irgendwie mit zweierlei Maß gemessen werden. Es kann nicht gesagt werden, okay, wir müssen immer wieder schauen, ja, dass die schwachen, in Anführungszeichen Frauen, was dadurch ja auch konstruiert wird, die Frauen sind bedürftiger, schwächer, ja, die brauchen mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit, wie auch immer, dass die eine riesige Lobby haben und Männer, die müssen einfach weiter so das in Kauf nehmen, schweigend, ja, und sich gefallen lassen, dass sie Machos und Softies sind. Aber wenig dazwischen. Ja, also mich macht das unfassbar wütend. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass Casey J. diese Doku gedreht hat, sehr mutig. Sie hat Shitstorms abbekommen, sondergleichen. Der Film konnte zum Teil nicht aufgeführt werden, weil, wie gesagt, diese Boykotts stattgefunden haben. Spricht sehr gegen die feministische Szene. Sowieso sind Ismen immer sehr problematisch. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle haben wir unser Pensum erfüllt.
Also und Melvin, einmal zum Abschluss. Ja. Dein Urteil, sehenswert?
10 von 10.
Okay, also wichtig, Ausrufezeichen. Guckt es euch an und denkt drüber nach. Es ist wertvoll. Freiheit, wenn Freiheitsbewegungen sollten für alle gelten können und niemand will einem anderen was wegnehmen dadurch.
Genau.
Daher, das war es von uns. Unsere Empfehlung, unsere Review, unser Quickie. Ja, turbulent ins neue Jahr. Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit und wünschen euch einen ebenso guten, vielleicht weniger emotionalen, vielleicht auch doch emotionalen Start ins Jahr, damit wir aus dieser Winterlethargie so langsam rauskommen. Das war's von uns, würde ich sagen. Melvin, danke schön. Danke für die Empfehlung. Danke für das Gespräch und wir hören uns demnächst.
Ja, ciao. Ich danke auch vielmals. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.